Das ist unser Klären und Lösen Podcast. Ich bin Christine Kirchhoff. Wir werden immer wieder gefragt, ob wir Tipps für Mediationsprozesse haben. Und schon haben wir einen gegeben, heißt es, also wirklich was geholfen hat mir das jetzt auch nicht. So ist das mit den Tipps. Wir haben es trotzdem probiert und euch in unserem letzten Newsletter einiges an Tipps aus unseren eigenen Prozessen der letzten Jahre zusammengeschrieben. Das reicht von klebe nicht an den Phasen, sondern nutze sie, sei freundlich zu dir oder tappe nicht in die Lösungsfalle. Wer möchte, kann das auf unserer Webseite und der Newsletter noch einmal nachlesen. Unabhängig davon dachten wir, es wäre doch vielleicht ganz interessant, wenn wir nochmal bei unseren Kolleginnen rumfragen, ob dort vielleicht jemand noch einen weiteren Tipp auf Lager hat. Und ich freue mich, dass ich im Gespräch sein darf mit Isabel Kresse und Rita Wacinek. Rita ist Ausbilderin für Mediation und systemische Beraterin. Rita, ich freue mich total, dass du Zeit hast.
Ja, wunderbar. Es freut mich auch, dass wir gerade Zeit haben für ein Interview.
Rita, du hast uns ja den Tipp zur Verfügung gestellt, dass wir uns in herausfordernden Situationen erst einmal zurücklehnen sollten. Erzähl doch mal, was es damit auf sich hat.
Naja, Mediation ist ja so ein bisschen so mein, da komme ich ja her. Das war so mein erstes Beratungsformat und habe ja über die Jahre, jetzt seit 2001 halt als Einzelunternehmerin, einfach viel mit Mediation zu tun gehabt, verschiedenste Situationen erlebt und bin nach und nach immer mehr zu dieser Überzeugung gekommen, dass wir über diese Sprache und über den Kopf und über Verständigung und Verstehen einfach an bestimmten Punkten nicht mehr weiterkommen, sondern den Körper mit einbeziehen müssen, sowohl wir, damit wir überhaupt bei uns bleiben können, als auch eigentlich mit den Medianinnen, dass die überhaupt wieder denken können, wenn die da so völlig erstarrt oder völlig aufgeregt sitzen, kann man eigentlich nicht mehr reden. So, und da ich viel die Situation erlebt habe, habe ich mich halt selber weiter und weiter und weiter mit verschiedensten Beratungsformaten und auch therapeutischen Verfahren beschäftigt und finde einfach, der Körper muss eine immer größere Rolle spielen, wenn wir erfolgreich auch Mediation machen wollen.
Das heißt, insbesondere dann, wenn das knifflig wird in der Mediation, oder? Also, oder wenn ich jetzt vielleicht als Mediatorin merke, oh, jetzt kam da gerade eine Aussage oder jetzt kam irgendwas, das hat mich auch getriggert und ich merke, mein eigenes Herz schlägt oder ich kann an die Decke gehen. Hast du da eine Idee oder eine Strategie, wie das dann gut funktionieren kann, um sich selber da so ein Stück weit wieder runterzukochen?
Auf alle Fälle. Also es ist ja schon was mit Training vorher zu tun. Also dieses sich besser zu regulieren und selber zu stabilisieren, das ist natürlich was, was wir bestmöglich schon in der Ausbildung lernen. Und das eine, das Wirkungsvollste ist einfach die Atmung, weil das unsere einzige Chance ist, tatsächlich auf unser autonomes Nervensystem überhaupt Zugriff zu bekommen. Also das autonome Nervensystem heißt ja autonom, weil es eigentlich autonom läuft.
Ja.
So, deswegen hat das ja den Namen. Genau, deswegen so Herzschlag, unsere gesamte Körperfunktion, alles läuft autonom. Aber das, was du auch gerade beschrieben hast mit, da sagt irgendwer was oder die sitzen da und ich merke, ich kriege Beklemmung oder ich werde selber hektisch oder selber verzweifelt. Das gibt's ja auch in Mediation. Ich sitze auch jedes Mal da und denke mir so, ja, okay, bei denen geht's wahrscheinlich wirklich nicht. Ja. Also so, dass diese Form von auch selber eher in so eine Mutlosigkeit zu kommen, das sind natürlich alles Effekte, die in Mediation passieren. Und wir als Mediatorinnen sind ja nur gefordert, irgendwie tatsächlich Zuversicht zu haben, mit unserem ganzen Wissen in Verbundenheit zu bleiben, damit wir überhaupt hilfreich sein können für Leute, die gerade in der Krise sind. Und Konflikt ist ja Krise. Wenn die da tiefenentspannt sitzen und sehr reflektiert über das reden und uns nur als quasi Moderatorin brauchen oder Moderator irgendwie für ihre Dinge, dann brauchen wir auch nicht auf Atmung achten oder irgendwas. Da sind wir ja selber auch entspannt.
Ja.
Interessant wird's, und das ist ja Mediation, wenn die Leute halt nicht mehr entspannt sind und die meisten, die in der Mediation landen, sind ja nicht gerade bei sich. Also
nein.
Spätestens wenn der zweite dazukommt im Vorgespräch, wenn man sie die einzeln hat oder die erste kommt, ist ja immer noch relativ so. Aber wenn dann irgendwie die Beteiligten alle da sind, auch in Gruppen und Teams, sind ja immer ein paar, die, wo man merkt, die sind total unter Stress.
Und gibt's denn da irgendwie so eine Technik oder eine Methode, die ich als Mediatorin anwenden könnte, wenn ich jetzt merke, diese ganzen Emotionen, die springen so zu mir rüber und ich sitze da auch und pumpe wie ein Maikäfer oder ich habe meine Gesichtszüge nicht mehr richtig unter Kontrolle. Ja, also jetzt mal übertrieben, aber gibt es da irgendwas, was ich anwenden könnte, um mich selbst ein Stück weit runter zu regulieren?
Naja, gut, das wäre letztendlich das kohärente Atmen zu trainieren. Mhm. Das ist erstmal super simpel, weil du sagst, ein ganz einfaches Mittel, da brauchen wir gar nichts weiter zu, als uns über einen Zeitraum von, weiß ich nicht, sag mal 4 bis 6 Wochen täglich wirklich 2-mal am Tag Zeit zu nehmen, 5 Minuten.
Okay.
Und zwar ein Timer auf 5 Minuten stellen, sich vorher ein Papier hinlegen oder wenn man halt viel Platz hat, auch gerne Flipchart.
Ja.
Weil da geht es darum, beim Einatmen wirklich auch eine Linie zu zeichnen. Beim Einatmen zeichnet man die Linie hoch, beim Ausatmen runter. Und das über einen Zeitraum von 5 Minuten regelmäßig ein- und auszuatmen und gleichzeitig so diese Atemkurve mitzuzeichnen. Ja, so 5 Minuten. Und das Ziel ist letztendlich, 25 bis 30 Atemzüge in 5 Minuten Pi mal Daumen zu atmen. Es gibt ja Leute, die können atmen und die atmen dann so wenig, dass sie in so einen Trancezustand verfallen. Das wäre sehr unpraktisch in der Meditation.
Das glaube ich.
Genau. Also kohärent bedeutet irgendwie, dass wir bestmöglichst den Körper und den Geist verbunden haben und in eine Form von Gelassenheit, aber Wachsein, eigentlich sowas wie ein Flow-Zustand sind. Mhm. Und gerade wenn, also dieses Training soll letztendlich, und das, ich kann das auch aus meiner Erfahrung einfach nur bestätigen, dazu führen, dass wir den Körper trainiert haben, wenn ich in dieser Art und Weise anfange zu atmen, fährt mein Körper runter. Mhm. Weil der versteht dann über meinen Atem, ach okay, alles ist gut. Die Frau atmet hier gerade tiefenentspannt, also ist hier keine Gefahr. Wenn ich nämlich irgendwie in der Meditation bin und mich anstecken lasse von Aufregung und auch selber hektischer werde, dann fängt mein Körper an zu denken, okay, jetzt muss ich aber hier aufpassen. Irgendwas ist ja nicht in Ordnung. Achtung, Achtung, ja?
Ja, ja.
So, und wenn wir das merken, dann umschalten und wenn ich merke in der Meditation, ich bin selber jetzt gerade irgendwie infiziert von diesem Aufregung oder Lähmung oder Frust, fange ich an zu atmen und mein Körper fängt sofort an zu denken, ah, okay, eigentlich alles in Ordnung. Mein Körper entspannt sich, dann entspannt sich auch wieder mein Geist und da kann ich auch wieder Ideen haben. Da kann ich wieder eine Metaebene eher einnehmen. Da komme ich wieder mit mir in Verbindung und kann wieder besser in Kontakt gehen mit dem in Konflikt sitzenden Menschen.
Das heißt, das läuft bei dir dann so ein bisschen im Parallelprogramm ab.
Das ist parallel.
Wenn du zugewandt bist und den auch zuhörst, genau. Läuft das im Parallelprogramm ab.
Genau.
Und du hast ja in deinem Tipp auch geschrieben, dass es das sogenannte Ansteckungsprinzip geht, in Anführungszeichen. Ja. Ja, dass durch deine eigene Atmung und dein ruhiger Werden sich auch dein Gegenüber
ja
möglicherweise beruhigt.
Wie also das ist ja so bestmöglichst, wenn wir als MediatorInnen die Leute anstecken und nicht die uns irgendwie, genau.
Ja, das wäre ein Traum, ja?
Ja, genau.
Genau, du sagst ja, ne, wenn wir uns dann selber beruhigen, ja, dann beruhigen die sich auch. Und das hängt womit genau zusammen?
Naja gut, da werden ja die Spiegelneuronen immer bemüht. Es ist total spannend. Ich weiß nicht, jetzt das neue Spektrum, es sind ja viele Mediationen, vielleicht auch vom Bundesverband im Spektrum, habe ich es auch mal versucht zu beschreiben, diese ganze Prinzip, wie wir als Menschen uns überhaupt einstimmen. Das ist so fein, was unsere Hirnnerven betrifft und unsere Art über minimale Veränderungen im Gesicht, in den Pupillen wahrzunehmen, ob wir in einer friedlichen Koexistenz, Verbindung gerade sind oder nicht. Mhm. Und wie viel unser Körper eigentlich und unser gesamtes System ackern muss, wenn wir in einer Atmosphäre sitzen, die eher feindlich ist, weil die Leute sich abwenden, weil die uns nur starr gegenüber sitzen, weil die auch irgendwie verschlossen sind. Das ist für Mediatorinnen, das ist eine wahnsinnige Leistung, tatsächlich in so einer Situation, wo viele Menschen mit uns im Raum sind, die eher in der destruktiven Art oder Verzweiflung sitzen, ja, selber zugewandt verbunden zu bleiben. Und da braucht es wirklich ganz viel selbstwirksames Handeln für sich. Und das ist wirklich auch, wie du eben beschrieben hast, eher, was ich permanent parallel mache. Also unser Gehirn langweilt sich ja eh zu Tode, wenn wir nur zuhören. Das ist ja sowieso mit 1000 Sachen beschäftigt. Und da können wir einen Teil der Energie auch wirklich gut nutzen, um uns selber zu regulieren. Und ich finde, es gibt wirklich viele einfache oder, aber es hat immer was mit so einem Training auch zu tun, wenn wir das irgendwie mehr antrainieren, achtsamer mit uns zu sein, dass wir auch immer mehr selber in diese Selbstfähigkeit kommen, uns zu regulieren und auch runterzufahren in aufgeregten Situationen, ohne einzuschlafen oder wegzugehen oder die Verbindung zu kappen. Ne?
Ja.
Das wäre das andere.
Okay, das heißt, gerade so für neue Mediatorinnen, die auf den Markt kommen, wenn es hektisch wird oder wenn die den Eindruck haben, oh Gott, ich weiß hier, das wird alles irgendwie ganz chaotisch um mich herum, dann wirklich sich, wie du auch beschrieben hast, im wahrsten Sinne des Wortes zurückzulegen.
Ja.
Zurückzulegen ist auch gut, ne? Zurückzulehnen, meinte ich. Und tief einzuatmen und das bestmöglich vorher nochmal trainieren, wie du gesagt hast, mit dieser Methode vielleicht.
Genau, also ich finde diese Methode wirklich so simpel und so wirkungsvoll wie nur was. Und klar, dieses Zurücklehnen, es ist einfach dieses Ding auch dann eher, bevor ich merke, ich werde jetzt sehr aufgeregt, eher ins Spüren zu gehen, wirklich zurückzulehnen, okay, ich spüre jetzt einfach nur mal den Sessel, ich spüre jetzt nur mal die Rückenlehne, ich spüre meine Füße. um mit dem Körper in Verbindung zu kommen, um wieder ins Spüren zu kommen mit sich selber. Weil ich finde wirklich, Mediation kann einfach eine wahnsinnig herausfordernde Situation sein, wo wir merken irgendwie, und gerade dieses, das kenne ich bis heute, ich meine, ich mache das schon so lange und ich habe immer noch diese Momente, wo ich denke, so, ich bin einfach zu blöd, ich kann das nicht. Ja, also das funktioniert einfach nicht, die verstehen mich nicht, ich weiß nichts mehr, also so diese absurden Prozesse irgendwie, und das hat was mit der Situation zu tun, wenn wir die so stark einfach auf uns wirken lassen, statt in eine gute Selbststeuerung zu gehen, zu sagen, okay, ich bin jetzt hier und da ist die Verzweiflung und ich kann hilfreich sein. Und selbst nur, wenn ich mich nur hier hinsetze und paraphrasiere, ich muss nichts anderes außer aktiv zuhören, aber das kann ich.
Ja. Also das finde ich, das ist ganz beruhigend, auch glaube ich, für die, die neu im Geschäft sind und das hören, dass du so als alter Hase in Anführungsstrichen sagst, ich denke auch manchmal heute noch, ich bin zu blöde, um irgendwie die in ihren
Konflikt
zu unterstützen. Ne, das ist
ja das gehört mit in Konflikt.
Genau. Ja.
Hast du noch was, liebe Rita, was du jetzt hier in diesem Rahmen nochmal als Tipp loswerden möchtest?
Naja, also ich glaube, was immer sowieso das Wichtigste ist, ist Humor.
Humor?
Also Humor, ja.
Auf jeden Fall.
Genau, und zwar Humor und nicht Ironie. Und das finde ich so ganz wichtig. Ja. Wenn es einem gelingt, auch in abstrusen Mediationssitzungen innerhalb von kürzester Zeit irgendwie erstmal zu lachen, dann hat man sowieso schon irgendwie echt gewonnen. Also von daher, ja, das Lachen ist auch Atmen, ne? Das ist wieder genau das Gleiche. Wenn man lacht, fängt man an zu atmen, dann kommt halt dieses Entspannen. Und das ist einfach auch, Mensch als Wesen weiß eigentlich, wie es funktioniert, dass es einem gut geht.
Ja.
Und Lachen gehört ganz klar dazu und schlaue Sprüche klopfen nicht so wahnsinnig irgendwie so.
Aber das, genau, das finde ich auch toll, Lachen. Mein Kollege sagt, der im Nebenraum saß, sag mal, Christine, du hattest doch gerade eine Mediation, warum habt ihr denn so viel gelacht?
Genau, schäm dich.
Ja, naja, weil das auch deeskaliert ein Stück weit, ne? Also da bin ich total bei dir.
Ja, genau. Und irgendwie, es gibt so einfache Dinge, die auch, von wegen, weil du eben meinst, ja, als Anfängerin, ich glaube, ganz viel ist wirklich, wenn es uns gelingt, authentisch im Kontakt zu bleiben, dann ist das für die, die da Unterstützung suchen, schon echt die halbe Miete, dass wir einfach zugewandt bleiben und Verstehen zur Verfügung stellen.
Genau, ja. Ja. Rita, ich danke dir. So, und jetzt freue ich mich ganz besonders auf Isabel Kresse. Isabel ist Mediatorin, Ausbilderin für Mediation, Coach und Beraterin. Isabel, du hast uns den Tipp geschickt, traue dich, Grenzen zu setzen. Erzähl doch mal, was du genau damit meinst.
Meine Erfahrung ist, dass wir als Mediatorinnen oft dazu neigen, sehr viel Empathie für die betroffenen Parteien aufzubringen, was natürlich ein ganz wichtiges Element der Mediation ist. Und ich beobachte aber, dass wir dann sozusagen mit diesen Medianten oft verschmelzen und dass so eine Symbiose entsteht und wir da nicht mehr rauskommen. Mhm. Also bei allem Verständnis und aller Verbundenheit, die auch sehr wichtig ist, aufzubauen, ist es so, dass ich da der Neurobiologie folge und sage, okay, wir müssen eine Verbundenheit herstellen, einen sicheren Rahmen schaffen und gleichzeitig aber die Menschen auch herausfordern, weil sonst bewegen sie sich nicht. Und das eben genau ab einem bestimmten Punkt, wenn diese Empathie, also wenn wir alles gehört haben, wenn wir ausgedrückt haben, dass wir verstehen, was die Menschen meinen und auch wirklich jede einzelne Person im Konfliktgeschehen nachvollziehen können, dass dann eben der Punkt kommt, den Mut zu haben, die Menschen aus ihrer Komfortzone so ein Stück rauszuführen. Und das ist so der Punkt, was ich beobachte, dass das vielen von uns schwerfällt. Und das hat ja auch ganz viel mit Führung zu tun. Und Führung bedeutet ja auch immer ein Stück weit sich alleine fühlen. Also wenn ich führe, dann bin ich erstmal mit mir und dann muss ich die anderen führen und sie bitten, okay, hallo, kommt mit. Und das ist für mich so der Punkt, wo ich sehe, dass die Empathie, also viele immer erhoffen von der Mediatorin, dass sie verstanden werden, dass sie sozusagen auch ein Stück weit Recht bekommen und dass es dann auch manchmal zu einer großen Enttäuschung oder Frustration führt bei den Parteien, dass wenn das nicht passiert. Und deshalb mache ich das von vornherein eigentlich ziemlich klar und sage ja, okay, es ist Ihre Mediation, es ist Ihr Inhalt und Sie entscheiden. Ich hatte das kürzlich gerade mit einer Führungskraft, die dann zu mir gesagt hat, dass ihr Team sozusagen hat sie kritisiert und sie hat sich total in die Ecke gedrängt gefühlt. Und ich habe gesagt, ja, das kann ich nachvollziehen, dass sie in die Ecke gedrängt sind. Und gleichzeitig ist ja die Frage, wie kommen sie denn jetzt da raus? Also das sind für mich Grenzen, und die Grenzen machen sich natürlich an den Formalien auch fest. Ne? Also das Thema Zeit, was ich in meinem Tipp angesprochen habe, ist also wirklich, war in meiner Anfangszeit ein Riesendilemma. Da habe ich dann, irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme nicht mehr raus aus dem Prozess.
Du meinst, die Zeit ist eigentlich um und wir trauen uns das nicht mitzuteilen, dass jetzt hier eigentlich Feierabend ist.
Oder? Genau, genau so. Und das ist für mich so der Punkt, wo ich sehe, okay, was da mich nicht in diesen Strudel hinein zu begeben, weil, also ganz schlimm finde ich das übrigens bei Paaren. Ne? Also bei Teams geht das ja immer noch, die haben ja auch einen Terminkalender. Aber bei Paaren habe ich das oft erlebt, dass die dann in ihren Strudel der Muster hineinfallen, in ihre Dynamik immer weiter verfolgen und überhaupt nicht mehr aussteigen. Und da muss ich ja irgendwann sagen, okay, wollen Sie eigentlich Ihren Konflikt oder wollen Sie ihr behalten oder möchten Sie da wirklich raus?
Ja.
Und manchmal habe ich den Eindruck, das passiert selten, dass die Menschen den Konflikt zwar ganz schrecklich finden, den sie haben, aber manchmal habe ich auch den Eindruck, dass sie gerne daran festhalten, weil die Sorge um das, was da kommt, viel stärker ist, weil etwas Neues kommen würde, eine Veränderung. Und davor haben die meisten Menschen einfach ein Stück weit Angst.
Ja, genau. Und Grenzen setzen bedeutet dann nochmal für dich, beziehungsweise ich kenne das ja aus meinen Prozessen auch, das transparent zu machen, auszusprechen und denen eine Rückmeldung zu geben, was unser Eindruck davon ist, was da eigentlich gerade passiert.
Genau. Und da male ich dann gerne das umgekehrte Problemdreieck auf.
Ich liebe es.
In jeder meiner Ausbildungen kriegen die das am zweiten Wochenende um die Ohren, weil ich das so, so, so wirksam finde.
Weil das ist genau das, was immer so schön zeigt, wenn ich das auf Flipchart male, dann plupp, wenn die Säulen nicht mehr da sind, kippt es um.
Isabel, nochmal kurz vielleicht für diejenigen, die das Problemdreieck nicht kennen. Also das Problemdreieck ist ein Dreieck, das steht auf dem Kopf, und in diesem Dreieck ist quasi unsere schwierige Situation, unser Konflikt. Und dieses Dreieck wird durch verschiedene Stützen gehalten. Es kann deshalb nicht umkippen, weil beide Seiten etwas dazu beitragen, dass der Konflikt erhalten bleibt. Und das Tolle daran ist, finde ich, dass wir so ein bisschen wegkommen von diesem Du-Du-Du-Modus oder diesem Vorwurfsmodus hin in eine Art der Selbstreflexion. Weil die Frage lautet so ein bisschen, was trage ich persönlich, also was trage ich als Christine dazu bei, dass die Situation zwischen uns so schwierig ist. Und was ich daran so besonders finde, ist, dass die Stimmung sich verändert, weil es wird einfach ruhiger. Es ist anstrengender, darüber nachzudenken, was ich eigentlich tue, als dir zu sagen, was du falsch machst. Und dann zu erleben, wie die Menschen, die vor uns sitzen, einfach erkennen, dass diese Säulen oder dieses Problemdreieck nicht umfallen kann, weil sie es aufrechterhalten und dass da eine Dynamik ist zwischen beiden, weshalb es einfach so schwierig bleibt. Das ist echt super. Kann ich nur empfehlen.
Genau. Also, und interessant ist auch zu sehen, ich habe das sogar mal mit Ingenieuren gemacht. Und die hatten einen Konflikt und der steht ja auf der Spitze. Das heißt, der würde ja umkippen, wenn ihn keiner trägt. Und dann haben die sogar gesagt, ja, dass sie Angst haben, die Harmonie zu verlieren und solche Dinge. Also ich fand das ganz toll. Und dann habe ich auf die linke Seite so das Emotionale und auf die rechte Seite so die strukturellen Themen aufgeschrieben. Ja, und dann hat sich gezeigt, okay, wir entscheiden selbst, ob wir den Konflikt weiter wollen oder nicht. Und dann kommt die Stille.
Genau. Und jetzt spannen wir nochmal den Bogen zurück zum Thema Grenzen setzen. Du hattest ja in deinem Tipp auch geschrieben, dass wir mit unserem Körper reingehen, wenn es laut wird oder wenn es angespannt ist, dass wir aufstehen zum Beispiel. Welche Möglichkeiten nutzt du dann noch?
Indem ich Pausen mache. Und mir erstmal Raum verschaffe, aus diesem Strudel rauszukommen, indem ich, was du schon gesagt hast, das Ganze nochmal frame und sage, okay, reframe und sage, okay, das und das ist die Situation, das und das sehe ich, so scheint das zu sein. Und da nehme ich immer gern den Begriff aus der Klärungshilfe, die Wahrheit der Situation, weil das ist immer ein schöner Begriff, indem ich zum Beispiel, also was ich nach wie vor, ich denke, das ist für alle die größte Herausforderung, wenn die Platte läuft, ne, die Leier, wenn das nicht aufhört. Ja, und du denkst, oh, ich hab's schon. Also wenn du zu einem Kernkonflikt 10.000 Situationen präsentiert bekommst, ja, sie hat natürlich übertrieben, aber dann, ja, und dann muss ich ihnen noch eine Situation erzählen. Und das habe ich ihnen noch nicht erzählt. Und jenes habe ich noch nicht erzählt. Und dann versuche ich immer so über systemische Fragen, okay, wenn sie jetzt auf die Situationen schauen, was haben die alle gemeinsam? Und sozusagen der Versuch, Suchprozesse im Gehirn auszulösen, um damit die einfach aus diesem Strudel rauskommen.
Und erinnerst du dich vielleicht noch an eine Situation, wo du als Isabel gemerkt hast, dass du eine Grenze setzen musst, weil dich, ich weiß nicht, ja, weil dich das Thema triggert, weil es dich sehr stark berührt, weil es dich auf die Palme bringt?
Tatsächlich hatte ich das kürzlich, als diese Führungskraft kam und gesagt hat, die fühlt sich nicht beschützt von mir. Und das hat natürlich was getriggert, weil natürlich haben wir auch den Anspruch an uns, ich habe den Anspruch an mich, dass die Leute sich gut aufgehoben fühlen. Und das war ganz schwer für mich, das so differenziert darzustellen, dass das zu gucken, wo ist ihr Anteil. Also ich habe dann mit ihr gesprochen und habe gesagt, okay, was brauchen Sie von mir, damit Sie sich sicherer fühlen? Und das hat sozusagen, und diese Frage dann, was bringt sie aus der Ecke raus? Also ich finde es, die radikale Verantwortung bei den Konfliktparteien zu lassen, das ist, glaube ich, an der Stelle die größte Herausforderung. Und trotzdem gleichzeitig mich selber kritisch zu hinterfragen, war ich nicht doch, hätte ich mehr? Also, und ohne aber mich selber zu verurteilen. Ja. Weil die Situation, wenn ich mir das Protokoll angucke, war so. Und es war starke Kritik vom Team da. Und das ist, und da merke ich, da steht und fällt mit der Auftragsklärung. Ne? Also da habe ich gemerkt, das ist wichtig nochmal, weil das in der Auftragsklärung zu fragen, okay, können Sie mit Kritik umgehen? Oder wie gehen Sie mit Kritik? Gerade Führungskräfte.
Okay, das heißt, die Quintessenz ist so ein bisschen, dass wir auf der einen Seite gucken, dass wir uns trauen, Grenzen zu setzen bei den Konfliktparteien. Und auf der anderen Seite uns aber auch trauen zu gucken, wo sind denn eigentlich unsere eigenen Grenzen? Und du hast es eben auch nochmal so klar gesagt, dass die radikale Verantwortung bei den Konfliktparteien bleibt und wir natürlich gleichzeitig auch gucken müssen, wo ist denn unser Anteil? Ja, und das erfordert ja auch Mut, an unser Verhalten ein Fragezeichen zu machen.
Genau, und das ist, glaube ich, die Kunst, weil wir dann oft dieses Gesamtding aufmachen, ich habe alles falsch gemacht und so weiter. Und das tut überhaupt nicht gut. Das tut uns überhaupt nicht gut, weil das ist, glaube ich, das, wo ich echt Mut machen möchte, Fehler zu machen. Wir werden drin nicht drum rumkommen.
Isabel, das ist doch unser nächster Tipp. Trau dich, Fehler zu machen.
Muss oder? Ich schreiben, oder? Das versuche ich auch in der Ausbildung wirklich zu vermitteln. Macht so viele Fehler, wie ihr könnt. Die macht ihr draußen dann nicht nochmal. Und das ist das, wo ich immer wieder erlebe, wie schwer das für die Menschen ist.
Genau, Fehler machen und nicht aufgeben.
Genau.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Isabel.
Ja, gerne.
So, und wenn euch noch Tipps und Tricks gefehlt haben, die weder auf unserer Webseite stehen noch in diesem Podcast waren, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch bei uns meldet.